Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, in Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir für das Geschenk dieses Tages, den du uns gibst. Und wir danken dir auch für den Tag, den wir an diesem Ort, in dieser Gemeinschaft, in deiner Gegenwart, unter der aufgeschlagenen Bibel, mit der Wirkung deines Geistes erleben dürfen. Das sind für uns ganz große Geschenke, die du uns gibst, mit dem du unserem inneren geistlichen Menschen Nahrung gibst, Aufbau schenkst, Orientierung geben willst, Korrektur, was auch immer nötig ist. Und so danken wir dir im Rückblick für viele, viele gute Erfahrungen, die wir gemacht haben in den vergangenen Jahren mit den unterschiedlichsten Themen, die in diesen Tagesseminaren behandelt worden sind. Immer wieder neu haben wir uns auf den Weg gemacht, sind zu dir gekommen, haben die Bibel aufgeschlagen, haben Antwort und Wegweisung gesucht in deinem Wort und du hast uns nicht ohne Antwort und nicht ohne Wegweisung gelassen. Und mit dieser Hoffnung, mit diesem Vertrauen, mit diesem Rückenwind der Erfahrung gehen wir auch heute wieder und kommen zu dir und bitten dich, segne unser Zusammensein. Pass gut auf uns auf. Du weißt, wie unterschiedlich wir sind, wie wir ticken, was uns belastet, was uns froh macht, was uns irritiert. Lass über den ganzen Tag das Geschehen deines Heiligen Geistes präsent sein. Bewahre uns vor dem Bösen, in welcher Gestalt auch immer, und gib diesem Tag ein Stück offenen Himmel durch dich. Wir wollen dir herzlich danken für alle, die mitwirken, dass dieser Tag gelingen kann. Danken dir für alle Mitarbeiter dieses Hauses, wissen, dass du über uns wachst auch heute. Wir unterstehen dir, wir beten dich an, wir preisen dich, unseren Gott. Amen. Er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Mit Kolosser 1, 15 fortfolgende steigen wir ein, unser Thema an diesem Tag. Alles versöhnt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, biblische Anmerkung. Die unter Ihnen, die in der Höhe kennen, vielleicht gut kennen, die wissen natürlich, dass wir mit diesem Thema nicht zum allerersten Mal am Start sind. Wir haben uns schon vor vielen, vielen Jahren in der Leitung dieses Hauses gesagt, das Thema Allversöhnung in Anführungszeichen, das wollen wir als Begriff nicht gebrauchen, weil der Begriff, das wissen Sie mit mir sofort, ein missverständlicher Begriff ist. Aber die Thematik, die wollen wir zumindest so einmal im Jahr, im Schnitt, zu Wort kommen lassen in einem Tagesseminar, in einem Seminar, das innerhalb unseres Konferenzkalenders angeboten wird, an einem Themenabend im Rahmen einer Tagung, wie auch immer, damit wir Personen, die an der Thematik interessiert sind, darauf hinweisen können. Und dem Grundsatz sind wir mehr oder weniger tatsächlich auch treu geblieben und haben so über die Jahre immer wieder dieses Thema eingeflochten und auch auf den Konferenzkalender gesetzt. Und auch als Tagesseminar hatten wir es schon einmal im Jahr 2018 und auch danach immer wieder, allein im Jahr 2022, gab es allein eine ganze Tagung, 4 Tage lang, zu dem Thema hier in unserem Haus. Das heißt, das Thema kommt immer wieder. Und zur Beruhigung oder zum Trauer, je nachdem, wie man das sieht, derer, die jetzt wieder da sind, sei ihnen gesagt, ganz prinzipiell die Lehre und die Linie, die wir in diesen Seminaren gezogen haben, die hat sich nicht geändert. Ich habe wieder meine ganzen Skripte natürlich rausgeholt, überarbeitet, auf ein Ding gestellt, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, welches Beispiel muss raus, was war Schrott, worauf muss ein anderer Akzent lesen. Aber der Grundstrom, der ist tatsächlich geblieben. Und ich hoffe, dass die, die schon mal da waren, sagen, der hat ja gar nichts anderes gesagt. Und wenn Sie das erkennen, dann wissen Sie einmal noch, was ich damals gesagt habe. Und zum anderen natürlich ist es noch bis heute vergleichbar für Sie geblieben. Und Sie haben erkennen, die Lehrlinie ist tatsächlich geblieben. Das noch zur Erklärung. Nächster Satz, den ich gerne sagen möchte. Mir ist es sehr wohl bewusst, und das wird mir immer stärker bewusst, je länger ich unterwegs bin, dass das Thema natürlich nicht nur einfach ein theoretisches Thema ist, sondern dass das Thema der Allversöhnung mit allen Schattierungen ganz viel mit unserer persönlichen Glaubensfarbe, unserem Bibelverständnis, unseren geistlichen Verortungen zu tun hat, ganz, ganz klar. Und deswegen sitzen jetzt in diesem Raum, und das ist ein Geschenk, in diesem Raum ganz unterschiedliche Menschen, die mit dem Thema ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Sehr beglückende Erfahrungen aus ihrer Sicht, schwierige Erfahrung, Fragezeichenerfahrung oder großer Nebelerfahrung, wie auch immer, ganz unterschiedlich sind wir hier an Bord. Und diese Unterschiedlichkeit ist ein riesengroßes Geschenk. Und es sei Ihnen von meiner Seite aus gesagt, ich habe nicht die Aufgabe, noch den Willen, noch die Pflicht, in irgendeiner Weise Sie heute an diesem Tag von irgendetwas überzeugen zu müssen. Ich habe auf gar keinen Fall die Aufgabe, Sie nach dem Rattenfängersystem für irgendwas gewinnen zu müssen. Sie können also relativ entspannt hier sitzen, weil Sie genauso wieder rausgehen können, wie Sie reingekommen sind. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, damit das nicht einen falschen Charakter gibt. Der Gedankengang dieses Tages ist tatsächlich, ein Stückchen einen Denk- und einen biblischen Denkweg zu gehen, der vielleicht, so unsere Überzeugung natürlich, eine Hilfe sein könnte, mit diesem Thema nochmal ganz anders umzugehen. Dazu zählt nämlich jetzt tatsächlich, und das wird unsere erste Aufgabe sein, dass bei diesem Thema, wie bei wenig anderen Themen innerhalb unseres biblischen Feldes, die Vorverständnisse natürlich riesengroße Ballaste sein können, die man damit sich rumschleift. Und deswegen brauchen wir eine erste große Phase an diesem Tag, bevor wir an die biblischen Texte herankommen. Deswegen habe ich ganz bewusst Kolosser 1 an den Anfang gesetzt. Bevor wir an weitere biblische Texte herankommen und sie uns auch anschauen werden, dass wir uns miteinander anschauen, was sind denn unsere Verständnisse von diesem Thema? Wo kommen wir denn her? Was verbinden wir denn mit diesem Thema Allversöhnung? Und das sind ganz unterschiedliche Welten hier unter uns und ich werde bei weitem noch nicht mehr alle Welten streifen. Die nächste Aufgabe wird dann sein, dass wir miteinander gucken, wo sind denn die großen, die wohl gesagt großen Ströme im Verständnis der Kirchengeschichte und der systematischen Theologie, bevor wir dann hier, bewusst unserem Weg, unser Tagesseminar, uns auf biblische Texte einlassen. Denn unsere Erfahrung zeigt, zurück zur Offenbarung, ganz bewusst immer zurück zur Offenbarung. Bei allen Schätzen der Kirchengeschichte, bei allen Reichtümern der Dogmatik, immer wieder zurück zur Offenbarung, neu sie hören, was sagt uns die Bibel und wie kann daraus ein Verstehen sich entwickeln, mit dem wir heute mit den biblischen Wahrheiten versuchen klarzukommen. Und so ist diese Vorgehensweise. Also erster großer Gedankengang, nachschauen, wo sind die Vorverständnisse, wahrnehmen, was sagt Kirchengeschichte, Systematik, wie gehen wir hinein in den biblischen Textraum, um daraus ein Denkverständnis zu entwickeln. Und dann ist 14.30 Uhr. So, und in diesem Raum sind wir und dann haben wir in der letzten Einheit die Chance, eben Fragen aufzunehmen und eine Vertiefung noch hinzukriegen, je nachdem, wie das Zeitkontingent es dann hergibt. Denn dann ist es natürlich spannend, dass man weitere Texte liest und aufnimmt mit dem, was wir am Vormittag und Mittag erarbeitet haben. Nur damit Sie ein bisschen meine Vorgehensweise verstehen. Also, ich hoffe, ich kann ein klein wenig in die Sorge nehmen und wir gehen die Thematik miteinander an. Wir auf der La Höhe sind natürlich insofern Betroffene mit diesem Thema, weil zu unserer DNA, zu unserer La Höhe DNA gehört diese Begrifflichkeit dazu. Das ist einfach drin, das ist einfach zur Kenntnis zu nehmen. Nur wie diese DNA zu verstehen ist, das ist für uns auf der La Höhe natürlich auch immer wieder wichtig. Deswegen sind diese Seminare nicht nur nach außen gedacht, sondern auch nach innen gedacht, damit wir auch selber ein Stückchen entsprechend 1. Petrusbrief Kapitel 3, 15 Rechenschaft abgeben von dem, was wir lehren. Also was wir verstehen, wie wir es verstehen, was La Höhe und Allversöhnung miteinander zu tun hat und was La Höhe und Allversöhnung nicht miteinander zu tun hat. Beide Aspekte sind sehr, sehr wichtig. Und so gehen wir einmal miteinander in unsere Thematik hinein. Der Begriff allein ist schon ein schwieriger Begriff, das wissen Sie. Denn die Begrifflichkeit ist einmal natürlich besetzt und belastet. Darauf kommen wir gleich. Das ist wie bei vielen biblischen Begriffen so, aber bei dem ist es ganz besonders. Aber das Besondere an diesem Begriff ist, dass er in der Weise, wie wir ihn haben, Allversöhnung als Nomen, als Substantiv, so in unserem biblischen Text gar nicht vorkommt. Wir haben diese Formulierung aus dem Kolosserbrief, die ich Ihnen gerade treu gelesen habe, dass in Christus alles versöhnt ist. Ja, da ist der Gedankengang drin. Wir haben dann eine weitere Formulierung, vielleicht haben Sie schon einmal gehört, in der Apostelgeschichte Kapitel 3. Da ist in der griechischen Sprache von der sogenannten Apokatastasis Panton die Rede, von der Wiederbringung aller Dinge. Wenn Sie den Text sich angucken, dann merken Sie, das hat eigentlich in dem engen Kontext gar nichts mit dem weiten Begriff von Allversöhnung zu tun, aber er wurde dafür in der Kirchengeschichte genommen, mit dem Begriff der Apokatastasis Panton, dem Begriff der Wiederbringung aller Dinge, ist immer wieder in der Kirchengeschichte gearbeitet worden. Das nur zur Vollständigkeit halber, wenn Sie per Google unterwegs sind, dann werden Sie auch auf diesen Begriff sicher stoßen, dann wissen Sie, wo der herkommt aus der Apostelgeschichte. Wir haben dann in unserer theologischen Sprache versucht, andere Begriffe zu finden, die nicht so belegt sind wie der Begriff Allversöhnung. Aber das gelingt nicht so richtig. Es gibt dann entsprechend die Bücher, die sprechen von Allerlösung. Andere versuchen dann eine Begrifflichkeit wie Universalismus hinzukriegen. Wir sprechen ab und zu mal auch in unterschiedlichen Welten von Heilsuniversalismus. Aber der Begriff löst nur halb die Probleme und schafft 5 neue. Also von daher sind wir mit der ganzen Begrifflichkeit nicht so richtig glücklich und zufrieden. Und Sie merken, das hängt einfach auch damit zusammen, mit dem, worauf wir jetzt eigentlich eingehen wollen, nämlich, dass wenn mich jemand fragt, und glauben Sie mir, ich werde das 2 bis 3 Mal gefragt, glauben Sie, wie ein Bekenntnisakt, ja, glauben Sie an die Allversöhnung, dann kann ich nicht antworten. Nicht, weil ich ein Feigling bin und nicht, weil ich nicht weiß, was ich glaube, sondern weil ich nicht weiß, was mein Gegenüber denkt, was ich glaube, wenn ich sage, dass ich glaube. Ja? Denn das ist jetzt der Schlüssel, das merken Sie, das ist gar nicht so unwichtig. Denn es kann sehr gut sein, dass ich ein wuchtiges Nein ihm entgegenschleudern muss, wenn ich erfahre, was er denkt, was Allversöhnung ist. Oder dass ich ihm sage, ja, aber natürlich, wenn ich dann erfahre, was er denkt, was Allversöhnung ist. Und das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Und jetzt möchte ich Sie tatsächlich ein bisschen in diese Welt mit hineinnehmen und immer gleich ein klein wenig auch Ihnen das deutlich machen, dass da etwas ganz Besonderes abläuft, was für unser geistliches Leben normal ist, aber dass es gut ist, wenn wir das reflektierend aufnehmen. Es ist das, was eine Theologieprofessorin, die in diesem Thema relativ firm war, einmal die paradigmatische Modellorientierung genannt hat. Klingt gewaltig, meint was ganz Schlichtes. Es klingt ganz einfach, Sie brauchen, um überleben zu können im Alltag, auch Ihrer geistlichen Existenz, haben Sie ganz bestimmte Modellorientierungen. Und diese Modellorientierungen, die haben für Sie den Charakter eines Paradigmas. Also Sie stehen da. Und eine paradigmatische Modellorientierung meint, Sie müssen gar nicht mehr lang kurz nachdenken, es ist immer ein komplettes Set da. Und Sie haben mit dem Set auch gleichzeitig die Bewertung drin. Das ist erst einmal normal, richtig, nützlich und hilfreich. Sie können nicht bei jeder Kleinigkeit das komplette Set durchspielen. Sie brauchen, um alltagstauglich zu sein, paradigmatische Modellorientierungen. Das machen Sie immer. Sie wissen bei einer Partei sofort, welche paradigmatische Modellorientierung Sie haben. Zack, 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 im Feld drin, fertig, Ende. Denn ich muss ja klarkommen, es gibt das Nächste. Ärzte, paradigmatische Modellorientierung, ist der gut, schlecht, wie auch immer, bam, fertig. Bestimmte Lebensmittel, paradigmatische Modellorientierung, merken Sie, Sie können gar nicht anders leben. Und im christlichen Geschäft genauso. Das gehört erstmal zur Überlebenstaktik. Ich brauche Pakete. Pakete, mit denen ich schnell, klar weiß, gut, schlecht, hilfreich, böse, wie auch immer. Ich habe meine Paradigmen, meine Modellorientierung. Bitte, das ist verstehen. Das ist gut. Nur, Sie wissen sofort, was der Nachteil ist. Damit habe ich aber auch kaum eine Chance, im Alltagsgeschäft einmal dieses Paradigma zu hinterfragen. Weil es ja schon immer durchläuft. Also sie haben immer schon eine fertige Meinung und diese Systematik hat dann eben auch ihre Grenze und im christlichen Bereich ist sie genauso. Und der Gedankengang bei der Altversöhnung funktioniert so auch. Sie haben ganz bestimmte, bitte, dass Sie mich nicht falsch verstehen, ich meine das gar nicht schlecht, sondern einfach wahrnehmend, Sie haben ganz bestimmte paradigmatische Modellorientierung, was ausgelöst wird, wenn ich sage Altversöhnung. In dem Augenblick haben Sie ein System. Ob das ein sehr differenziertes System ist, ob das 73 Mal reflektiert wurde, ob das diffus irgendwo in der Unterabteilung Ihrer Seele vor sich hinschlummert, das mag unterschiedliche Gründe haben, je nachdem, ob Sie es brauchten oder nicht brauchten, ob es 13 Mal bei Ihnen aufgeploppt ist, ob Sie getriggert werden oder ob es Ihnen eigentlich egal ist, ganz verschieden. Aber Sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit eine paradigmatische Modellorientierung. Und jetzt ist mein Gedankengang heute Vormittag tatsächlich der, dass es gut ist, sich ein bisschen dieser paradigmatischen Modellorientierung bewusst zu werden. Ich habe es manches Mal gesagt, es sind so Rucksäcke, die wir mit uns rumtragen. Und diesem Rucksack, den Sie mit sich rumtragen, muss man mal wissen, was da immer zusammen in dem Rucksack drin ist, was vielleicht nicht automatisch zusammen in einen Rucksack hineingehört. Aber in Ihrem Rucksack ist unter der Überschrift Rucksack Allversöhnung. Was ist denn da drin in dem Rucksack? Was ist in dem Rucksack drin, den Sie da tragen, der für Sie immer so ein Set darstellt? Und deswegen lieben Sie vielleicht diesen Rucksack oder Sie hassen ihn oder Sie fürchten ihn oder es ist Ihnen egal, je nachdem, was in diesem Paket Allversöhnungsrucksack drin ist. Wir gucken uns einmal diese paradigmatischen Modellorientierungen stellvertretend ein paar an und ich erwische damit ungefähr 80% der hier vorhandenen Bevölkerung und die 20%, deren Rucksack ich nicht erwische, die können ihm selber ein Schild geben. Also schauen wir einmal ein ganz klein wenig an, was wurde immer wieder zusammengepackt in den Rucksack Allversöhnung. Nehmen wir ein ganz modernes System, dann ist der Rucksack vielleicht zu beschreiben pluralistische Allversöhnung. Pluralistische Allversöhnung, in dem Rucksack wäre dann bei Ihnen die Vorstellung, die, die eine Form von Allversöhnung lehren, gutheißen wollen, sind Persönlichkeiten, Lehrer, Theologen, Menschen, Glaubende, Pfarrer, Gemeinde, die Folgendes denkt, der Weg mit Christus ist ein Weg zum lebendigen Gott. Pluralistisch heißt, es gibt auch noch verschiedene andere Wege zu Gott und am Ende finden wir uns alle zusammen wieder bei dem einen Gott, der bei Ihnen so und bei denen so und bei denen so heißt. Das heißt, da habe ich ein ganz breites Feld von unterschiedlichen Wegen, die zu einer großen Erlösung führen und Sie merken schon im Gedankengang, auch wie ich es formuliere, da kommt auch ganz viel synkretistisches Denken mit hinein, das heißt, alle Religionen werden damit hineingenommen in diesen Rucksack und Sätze wie Johannes 14,6 von Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zu Gott dem Vater, die bleiben dann eben in der Weise auf der Strecke, weil dieses alleine, dieses Monopol für Heil natürlich dann in einer pluralistischen Allversöhnung nicht gegeben ist. So, wenn Sie natürlich so einen Rucksack haben zum Thema Allversöhnung und diesen Rucksack gibt es, glauben Sie mir, es gibt solche Vorstellungen, die es im gesamttheologischen, philosophischen Geschäft gibt, dann natürlich werden Sie mir schnell zustimmen, da werden wir natürlich hier auf der Langensteinbacher Höhe sagen, wenn Sie unter der Überschrift pluralistische Allversöhnung zu mir kommen, da kriegen Sie ein klares, wuchtiges, einfaches, schlichtes, sehr übersichtliches Nein zu hören. Ja, selbstverständlich. Nur wenn das für Sie Allversöhnung meint, dann verstehe ich natürlich, dass Sie anfangen, nervös getriggert zu werden. Eine Möglichkeit. Oder denken Sie an eine weitere Variante. Wir bezeichnen es als inklusive Allversöhnung, wobei die ganze Begrifflichkeit, glauben Sie es mir, gibt es unterschiedlichste Schattierungen, Füllungen. Ich versuche nur Schneisen zu schlagen. Ja? Inklusive Allversöhnung, da ist der Gedankengang mit gemeint, der immer wieder auch auftaucht in unterschiedlichen Variationen, unter anderem mit dem Namen des großen Theologen Karl Barth verbunden ist. Ob zu Recht, da streiten sich Theologen wahrscheinlich bis zur Wiederkunft des Herrn. Aber auf jeden Fall wird immer wieder auch mit ihm zusammen verbunden der Gedankengang, dass der Christus ja für alle Menschen das Heil erfüllt hat in seinem Sterben am Kreuz auf Golgatha. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei unterschiedliche Menschensorten. Die eine Sorte ist die, die es schon weiß. Herzlich willkommen. Die eine Sorte ist die, die es schon weiß Und die Majorität ist die, die es noch nicht weiß, aber trotzdem gilt es. Also es ist inklusive gedacht. Sie merken, der Gedankengang ist hochinteressant, wiederum mit 13 Varianten, hochinteressant, nämlich zu sagen, universales Heil geschaffen in Jesus Christus, verstanden von denen, die jetzt zum Glauben an Jesus Christus schon gekommen sind, aber eben noch nicht erfasst von der Majorität, aber Hauptsache, das Heil ist für alle geschaffen. Das Bild, was da immer wieder gebraucht wurde, ist, die einen wissen schon, dass sie im Rettungsboot sitzen, die anderen wissen es noch nicht, aber alle sitzen im Rettungsboot. Ja, das ist der Gedankengang. Und wenn Sie jetzt diesen Gedankengang natürlich für sich als inklusive Altersversöhnung denken und das vielleicht sogar mit La Höhe in Verbindung bringen, jetzt komme ich wieder zu meinem Satz, dann werden Sie natürlich verstehen, dass ich sage, wenn das für Sie Altersversöhnung bedeutet, dann kriegen Sie ein ganz klares, einfaches und schlichtes Nein zu hören. Ja, selbstverständlich. Denn da fehlen ja ganz, ganz wesentliche Aspekte der Offenbarung, bleiben bei diesem Ansatz logischerweise auf der Strecke. Sie können da schnell Ihren biblischen Kopf durchgehen und merken sofort, ganz wichtige Teile werden dabei der Bibel, der Offenbarung, ausgeblendet. Der gesamte Gedankengang, der gesamte Raum der Entscheidung des Menschen, der Verantwortung des Menschen, der gesamte Raum des Dualismus, der Zweispurigkeit der Bibel zu Heil und Unheil, zu Leben bei Gott und zu Gericht, wird komplett ausgeblendet, weil ich ja im Rettungsboot bin. Damit rutscht alles andere, was die Offenbarung mir liefert, schon raus. Merken Sie? Sehen Sie die Rucksäcke? Ich hoffe, Sie sehen diese Rucksäcke und begreifen ein klein bisschen. Sie müssen sich immer mit dem Menschen unterhalten. Was meinst du denn? Was ist in deinem Rucksack drin, wenn du diesen Begriff gebrauchst? Wir gehen ein klein bisschen weiter und suchen nach weiteren Rucksäcken und finden natürlich noch eine ganze Reihe. Wir finden zum Beispiel den Rucksack, dass Sie Altversöhnung verbinden mit ganz bestimmten Personen, die die Altversöhnung vertreten. Das kann jetzt unterschiedlich auslösende Faktoren haben. Beim einen, da wird es Ihnen ganz warm ums Herz. Ja, weil es für Sie ganz, ganz wichtige Menschen waren, die für Sie geistlich ganz wesentliche Persönlichkeiten waren. Und bei den anderen sagen Sie, wenn das Altversöhnung bedeutet, dass ich so sein muss wie der, dann bleibt mir weg damit. Kennen Sie diesen Rucksack der Verknüpfung von Altversöhnung mit Personen? Vielleicht haben Sie einen Vertreter kennengelernt, der mit dem Thema Altversöhnung eher mit militärischer Ausrüstung Ihnen entgegenkam und versucht hat, Sie entsprechend mit seiner geistlichen Wort Kalaschnikow zu erledigen. Und dann sind Sie irgendwann mal in die Deckung gegangen und haben gesagt, mit dem Thema, dass der so vertritt, will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann mögen Sie halb recht haben. Verstehen Sie, was ich meine? Aber da merken Sie, es verbindet sich mit einem Person und einem Auftritt einer Art. Oder Sie haben umgekehrt jemanden kennengelernt, das Ihnen anders dargelegt hat. Und dann sind Sie gar nicht innerlich überzeugt, aber weil der so nett ist, ja, und weil der so nett gesagt hat und so harmlos rübergebracht hat. Das kann genauso gefährlich sein übrigens, ja, weil das gar nichts heißt, ob deswegen richtig ist, nur weil der nett ist. Aber dann sind Sie eher drin. Ganz viel unserer Altversöhnungsvorstellung hat tatsächlich mit den Personen zu tun. Vielleicht erinnern Sie noch an die Predigt, wo sie rausgehauen hat, weil auf ihrer Kanzel in ihrer Gemeinde da einer aufgetreten ist, der für oder gegen, je nachdem wie es war, Altversöhnung waren und dann war für sie aber die Schotten dicht. Sie haben alle mit mir solche Schlüsselerfahrungen, nicht nur was Altversöhnung angeht, sondern auch was andere Themen betrifft. Ich kann Ihnen für viele theologische Entscheidungen, die ich getroffen habe, empirische Schlüsselerfahrungen nennen und muss im Nachhinein kapieren, nett, was deine empirischen Schlüsselerfahrungen angeht, würdest du mal bitte sinnvoll reflektieren und nicht automatisch deine einmalige Erfahrung zum Nonplusultra einer Dogmatik machen. Aber das ist ein grundsätzliches Thema, aber es spielt natürlich bei der Altversöhnung auch eine nicht ganz unwichtige Rolle. Vielleicht, können Sie noch? Ich habe noch mehr. Also vielleicht haben Sie ja einen ganz anderen Rucksack. Vielleicht steht bei Ihnen ja auf dem Altversöhnungsrucksack oder in dem Altversöhnungsrucksack ist drin, in Ihrer paradigmatischen Modellorientierung, dass Sie sagen, Altversöhner sind doch die, die sagen, dass es keine Hölle mehr gibt. Zum Beispiel. Ja, das sind so Sätze. Dann wird ein Relativanschluss gebraucht. Altversöhnung sind die, die sagen, es gibt keine Hölle mehr. Oder Altversöhnung sind die, die sagen, das Gericht Gottes fällt aus. Oder Altversöhnung sind die, die sagen, es gibt keine Verlorenheit. Oder Altversöhnung sind die, die sagen, der Teufel wird auch einmal gerettet. Sehen Sie, merken Sie solche Sätze? Und natürlich sagen sie, nein, 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 nein. Und weil das ja die sind und die in dem Rucksack sind, ist das Thema natürlich auch tot. Ja. Und schon merken sie wieder, was der Gedankengang ist, dass man es begreift. Natürlich gibt es immer wieder auch Vertreter, die unter der Überschrift Allversöhnung genau mit solchen Gedankengängen aufgekommen sind. Deswegen haben wir ja diese verschiedenen Facetten, die also dann eben ein Ausblenden des Gerichtes Gottes, ein Ausblenden der Gedankengang der Hölle, der Verlorenheit und ein Übertreiben der Linien in Spekulative, die berühmte Rettung des Teufels, ja, dann eben gelehrt haben und dann das Thema damit in einen Misskredit gebracht haben. Und Sie wissen, was ich sagen würde. Wenn Sie das, jetzt kommt mein Satz, ja, dann kriegen Sie natürlich ein klares Nein zu hören, was das Verständnis von Allversöhnung der Langensteinbacher Höhe betrifft. Und denke, nach diesem vierten würde ich gerne den fünften nehmen. Der ist zwar mit dem vierten ähnlich, weil er auch so einen Relativanschluss hat, hat aber eine größere Kraft. Nämlich ganz, bei ganz, ganz vielen verbindet sich in dem Rucksack Allversöhnung folgender Gedankengang. Allversöhner sind doch die, die glauben, dass schon alle gerettet sind und deswegen müssen wir auch nicht mehr missionieren und evangelisieren. Das ist ein Paket, das kommt relativ stark und oft vor. In unterschiedlichen Varianten. Ein Vertreter davon war zum Beispiel der aus meiner Sicht wirklich wichtige und bedeutsame Chef-Evangelikaler des letzten Jahrhunderts, einer der führenden Kräfte der evangelikalen Bewegung, der Brite John Stott. Viele von Ihnen haben ja viele Vorträge von ihm gehört und Sie wissen, der war in Lausanne wichtig im Bereich der Evangelischen Allianz, führender Mann, traumhafte Bibelarbeiten, ach, alles Mögliche, gar kein Thema. Aber von ihm stammt eben auch unter anderem der Satz, der Universalismus, also Allversöhnung, ist der Todfeind der Evangelisation. Ja? Der Universalismus ist der Todfeind der Evangelisation. Und das ist natürlich Wahnsinn. Wenn Sie das in Ihrem Rucksack haben, dann ist das natürlich ein hochgefährlicher Rucksack. Denn Sie werden natürlich sagen, also dieses zentrale Gut der Weitergabe des Evangeliums, wenn das verbunden ist mit der Vorstellung, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Und wieder haben Sie eine paradigmatische Modellorientierung. Und wiederum müssen Sie sagen, natürlich, es gibt immer und immer wieder, wenn Sie einmal Literatur durchgehen, dann tatsächlich einzelne Stimmen, die eben diesen Gedankengang nahelegen könnten, dass eine Wahrnehmung von Allversöhnung bedeutet, wenn alle schon gerettet sind, wozu muss ich ihm dann noch sagen? Denken Sie an die inklusive Allversöhnung. Wenn ich schon im Boot bin, ja, nett, wenn er es weiß, dass er gerettet ist, aber Hauptsache er ist gerettet. Dann muss ich das ganze Theater nicht mehr machen. Ich kann mir den ganzen Case mit Zeltmissionen und Glaubensgrundkursen und Frauenfrühstückstreffen hier und Gästegottesdiensten da. Wir können das alles. Verstehen Sie? Und dann merken Sie, jetzt wird's aber hochgefährlich. Jetzt wird's ganz hochgefährlich. Und mit dieser Irrlehre möchte ich nichts zu tun haben. Vielleicht darf ich an der Stelle so ein ganz klein bisschen schon so die Lahue-Biografie reinzeichnen, um Ihnen da ein klein wenig Geschmack dafür zu machen, welche Irritation wir in diesem Haus immer wieder auslösen. Für Menschen, je nachdem mit welchem Rucksack die unterwegs sind. Also Menschen, die zum Beispiel mit diesem Rucksack unterwegs sind, die sagen, Allversöhnung, das sind doch die, die sagen, man müsse nicht mehr evangelisieren, die kommen natürlich dann mit ihrem Rucksack auf der Höhe deswegen nicht klar, weil sie auf der einen Seite den Allversöhnungsrucksack hier deponieren, auf der anderen Seite uns aber dann evangelisieren sehen. Und dann denken sie, irgendwas stimmt jetzt nicht. Warte euch, das ist nur ein Trick. Oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, dann merken sie, dass ihr Rucksack nicht auf die Lahue passt. Und je nachdem, wie sie dann ticken, packen sie entweder den Rucksack aus und sagen, ich habe bisher immer gedacht, das. Und ich sage, das ist falsch. Da denkst du, falsch. Pack deinen Rucksack wieder ein und kauf dir einen neuen Rucksack. Schreib nochmal neu Allversöhnung drauf und guck, was du reinmachst in deinen Rucksack. Ja? Aber eine paradigmatische Modellorientierung, die immer wieder tatsächlich auftaucht. Wir gehen weiter und haben als eine weitere paradigmatische Modellorientierung den Gedankengang, dass Allversöhnung etwas zu tun hat mit so einem katholischen Verständnis. Da kommt dann bei ganz vielen, ich weiß, ob Sie es schon mal mitbekommen haben, ist in Ihrem Rucksack der Gedanke von einer Art Fegefeuertheologie mit drin. Je nachdem, wo Sie daherkommen, ist der Gedankengang der Allversöhner, das sind doch die, die sagen, ja, ja, natürlich, die einen sind gerettet und die anderen kommen in so einen Läuterungs- und Reinigungsapparat hinein und werden dann quasi in einer höllischen Gerechtigkeitsumwandlungsmaschine so lange durchgearbeitet, bis sie am Ende eines langen Prozesses geläutert und entschlackt von allem hineinmarschieren in die entsprechenden himmlischen Welten. Und dahinter steckt so ein bisschen der Gedankengang, dass ja, je nachdem, wie sie katholisch geprägt sind, dieser Gedankengang des Fegefeuers ja so einen Läuterungsvorgang haben kann. Ich sag's vorsichtig, je nachdem. Nun muss man sagen, wenn Sie natürlich das denken, dann haben Sie ein ganz krudes Verständnis von dem, was es bedeutet, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. Und von dem, was im Gericht geschehen kann und was im Gericht nicht geschehen kann. Das Gericht Gottes, die Gerichte Gottes, die Gott uns berichtet, schaffen keinen neuen Menschen. Die Gerichte schaffen keinen neuen Menschen. Zum Glauben kommen, anders werden, in die Welt Gottes hineinpassen, ist nie ein Vorgang, der auf meiner menschlichen Seite läge. Der Gedankengang aller Läuterungssysteme bedeutet ja letztendlich der, da ist viel Schlacke, da ist viel Bescheuertes, das muss ich wegbrennen, wegkriegen, Gericht, Hölle, Feuer. Und wenn das alles weggebrannt ist, dann bleibt was über? Der nette, reine, heilige, goldige Andreas. Wo haben wir so ein Theologieverständnis her? Entschuldigung. Das widerspricht komplett unserem biblisch-reformatorischen Ansatz. In mir, das heißt in meinem Fleisch, wie geht's weiter? Wohnt nichts Gutes. Ich bin nicht außen problematisch, bisschen Schlacke, 3-4 doofe Sünden, muss mal ein bisschen geläutert werden, braucht eine Art himmlische Waschanlage, die mag auch dann einen Gerichtscharakter haben. Und dann kommt aber der nette Andreas vor und der darf in den Himmel. Sondern ich habe in mir, in meiner alten Persönlichkeit nichts. Und wenn man mich noch so lange irgendwo lässt, wo nichts ist, wird auch nichts. Das heißt, der Läuterungsvorgang hat mit dem Gerichtsgedanken der Bibel nichts zu tun. Der Gerichtsgedanken der Bibel kommt ganz woanders her. Die Gerichtsoffenbarung Gottes kommen ganz woanders her. Der lebendige Gott spricht in seinen Gerichten ganz aktiv sein Nein zu dem, was nicht zu ihm gehört und nicht zu ihm passt. Weil er so klar Ja sagt, muss er klar Nein sagen. Gott ist nie grau. Jakobusbrief Kapitel 1. Bei Gott ist keine Finsternis. In ihm ist nur Licht. Und das Gericht sagt, da ist Licht und da ist Dunkel. Du bist dunkel, du gehörst ins Licht. Licht kann ich nicht werden durch mich selber. Licht werde ich genau nicht wie in der Religion und in den Religionen durch einen Prozess. Licht werde ich, 2. Korinther 4, 6, in dem der sprach, Licht soll aufleuchten, er einen hellen Schein in mein Herz gegeben hat. Wiedergeburt entsteht nicht durch einen Prozess, egal auf dieser Erde oder in kommenden Gerichten, sondern durch eine Tat Gottes. Er schafft den geistlich Toten, Epheser 2, wieder neu. Das heißt, ein Läuterungsprozess, ein Fegefeuerprozess schafft keinen neuen Menschen. Ganz abgesehen von dem Gedankengang, der in der katholischen Lehre unterschiedlich noch bedacht wird, extra Thema, nicht unsere Welt. Wenn also von Gericht die Rede ist, dann ist der Gerichtsgedanke der Gedanke, dass Gott trennt, was Licht ist, was zu ihm gehört ist, und was Finsternis, was nicht zu ihm gehört. Und da ich zur Finsternis gehöre ohne den Christus, bin ich vom Christus raus. Und ich kann nur Licht werden, indem der Christus in mir Licht macht. Nur das ist der Vorgang. Anders kann es gar nicht denen funktioniert. Ich habe es nicht in mir. Und das Gericht ist natürlich zum anderen klar, hat einen Strafcharakter. Das Gericht hat aber auch den Gerechtigkeitscharakter. Das Gericht hat den Charakter, dass es die Würde meines Menschseins zeigt. Dass der Mensch gerichtet wird, ist ein Zeichen seiner Würde. Der Mensch, der nicht gerichtet wird, den nehmen sie Würde. Ganz eindeutig für unser Menschenbild. Dass ich Antwort geben muss, Antwort geben darf, meinem Schöpfer zeigt meine Würde. Ich bin nicht irgendwer, ich bin Mensch. Ich habe Antwort zu geben und im Antwortgeben von meinem Richter sagt mein Richter einen gerechten Urteil, du bist nicht Licht, du bist Finsternis, du gehörst nicht zu mir, du bist raus. Gerichtsgedanke. Aber ich werde in dem Gerichtsprozess nicht durch das Gericht an sich, durch das Gefängnis zu einem besseren Menschen. Also wenn Sie Allversöhnung mit Fegefeuergedanken, Läuterungsgedanken und seien Sie zeitlich noch so lang verstrecken, dann verstehe ich, dass Sie sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und Sie kriegen von mir, von Lahoe, Lehre und Gedanken, Ihr fröhliches, erfrischendes, klares Nein. Ganz eindeutig. Wir gehen ein klein wenig weiter und kommen zu der Überlegung, dass natürlich immer und immer wieder bei Allversöhnung in den Rucksäcken drinsteht ganz bestimmte Bibelstellen, die dafür genutzt werden. Bibelstellen, die man auch anders verstehen könnte. Und dass sie sagen, die Allversöhner sind doch die, die die Bibelstellen so auslegen. Das sind natürlich vor allem die Bibelstellen in den paulinischen Schriften, die Allaussagen in sich tragen. Eine haben Sie vorhin gehört, Kolosserbrief Kapitel 1. Und natürlich sind das Bibelstellen, wo der Begriff Äon, sprich ewig, vorkommt. Vielleicht haben Sie auch schon eine von diesen unersäglichen Ewigkeitsdebatten hinter sich, die man immer und immer wieder haben kann. Was bedeutet ewig? Und Sie wissen, dass der Ewigkeitsbegriff in der Bibel, schon im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, natürlich eine schillernde Wortfülle in sich trägt und alles, was verschiedene Aspekte in sich trägt, rein sprachlich, macht es uns am Ende natürlich exegetisch schwer. Wenn ich einen Begriff Eindeutigkeit habe, dann kann ich immer mit diesem Begriff in ein Feld rein. Habe ich in einem Begriff von der Ursprungssprache her, also vom Griechischen in dem Fall, eine Vielfältigkeit der Nuancen, habe ich in der Zielsprache, Deutsch, natürlich ein Problem beim Endergebnis, weil ich eine Entscheidung treffen muss, welches Segment des Wortes nehme ich für meine Übersetzung. Und das beim Stichwort Äon, sprich ewig, natürlich mit Händen zu greifen. Denn in unserem Kulturkreis bedeutet ewig umgangssprachlich unglaublich lang. Ich sag's mal so, umgangssprachlich, unglaublich lang. Ich war ewig lang beim Zahnarzt. Was heißt das? Vielleicht 2 Stunden. Ist eine Ewigkeit, richtig? Aber gleichzeitig schwingt man uns natürlich mit dem Wort ewig mit für immer. Und schon da merken Sie, dass wir in unserem Ding schon diese umgangssprachliche Variante, das hat ja ewig gedauert. Vielleicht war Ihre Frau 5 Minuten weg. Ja? Oder sagen, ich lebe ewig in Jesus Christus. Dann sagen Sie damit, für immer. So, und genau diese Segmente, ein unbegrenztes Segment ohne zeitliche Begrenzung und ein zeitlich ganz unterschiedlich begrenztes Segment, wie lange dauert eine Ewigkeit, haben Sie auch schon in der Bibel. Und jetzt sind Sie schon ganz glücklich über diese Erkenntnis. Ah, wunderbar, habe ich verstanden. Also ich muss gucken, wo ist ein zeitlicher Faktor drin und wo ist ein nicht zeitlicher Faktor drin. Und jetzt gehen Sie an die Bibeltexte ran und merken plötzlich folgende Problematik. Einmal, das ist ja gar nicht so einfach. Denn jetzt treffen Sie ja eine Entscheidung, die treffen Sie nicht aufgrund eines sprachlichen Textes, sondern aufgrund eines Vorverständnisses. Wann setzt sich in einem Bibeltext die zeitliche Begrenzung, wie lang auch immer? Wann setzt sich in einem Bibeltext die nicht zeitliche Formulierung? Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, haben wir jetzt in der griechischen Sprache noch ein Segment, das wir im Deutschen nur ganz nachgeordnet bei unserem Wort ewig mittransportieren. Nur ganz nachgeordnet. Es schwingt mit, aber nur ganz nachgeordnet. Nämlich wir denken bei ewig sehr stark in der chronologischen Zeit. Ähnlich im Sinn von lange Zeit oder ohne zeitliches Maß. In der griechischen Sprache denken Sie aber nicht nur in einer chronologischen Achse, sondern Sie denken vor allem einer Qualitätsbeschreibung. Ewig ist ein Qualitätsbegriff. Und wenn ich dieses Segment nicht mit drin habe, dann werde ich immer wieder scheitern. Bei meinen Übersetzungen und beim Verständnis von Texten. Ewig hat immer das Verständnis, immer wieder das Verständnis, nicht irdisch. Ewig ist das Gegenteil von irdisch, ist das Gegenteil von menschlich, ist immer die andere Seite, ist das Göttliche, das Himmlische. Also, es gibt irdische Gerichte, kennen Sie alle, und es gibt ewige Gerichte. Ja? Es gibt irdische Maßnahmen, es gibt ewige Maßnahmen. Das heißt, auch da merken wir, ja natürlich, beim Ewigkeitsbegriff schwingt das mit, aber wir betonen es nicht so stark. Ich sage das immer gern als Beispiel, stellen Sie sich einen ganz stark eingeschränkten, Menschen vor, hilfsbedürftig in seiner Körperlichkeit, in seiner Brüchigkeit der Seele, in dem Müdesein seines Geistes. Und Sie kommen zu ihm und sagen ihm, du, ab jetzt darfst du in dem Zustand ewig leben. Sie wissen, was ich meine. Da würde er sagen, muss nicht sein. Ja? Was sagen wir denn aber, wenn wir sagen, Jesus schenkt dir ewiges Leben? Das können Sie auch in jedem Seniorenheim sagen. Warum? Weil das nicht heißt, du musst in dem Zustand, in dem du jetzt bist, dir vorstellen, die nächsten Tausende und Abertausende von Jahren fährst du mit deinem Rollator auf himmlischen Wiesen. Sondern der Gedankengang ist so ein ganz anderer. Ewigkeit heißt Qualität aus dem Leben Gottes, das heißt, meine Not, meine Eingeschränktheit, mein Sein, körperlich, Seele und Geist, sind dann anders. Und plötzlich merken wir, ja klar, Ewigkeit ist natürlich ein Qualitätsbegriff, aber das schwingt bei uns nur so unterschwellig mit. Wenn Sie aber jetzt in Ihrer paradigmatischen Modellorientierung da ein entsprechendes, verkümmertes Ewigkeitsverständnis drin haben, dann haben Sie natürlich enorme Schwierigkeiten an vielen Stellen mit dem Thema Allversöhnung. Ach, ich will Sie nicht nerven. Aber haben Sie Ihren Koffer schon entdeckt? Oder ist der Koffer noch gar nicht da? Dann kommt Ihr Koffer vielleicht da. Nämlich, es gibt ganz viele, die sagen, also das mit der Allversöhnung, das sind doch die, die haben so ein ganz bestimmtes Verständnis, die Bibel auszulegen, damit sie so passend wird, wie sie sie haben wollen. Nun, das kennen wir in der Geschichte Jesus-Leute aus den anderen Lehrirrtümern auch. Aber das ist natürlich auch in dem Fall der Fall. Das heißt, ich versuche dann bestimmte Bibelstellen in ein Ranking zu bringen. Ich will es nicht zu lange langweilen, aber es gibt dann Tendenzen zu sagen, die Texte, die für mich und meine Lehre sprechen, die haben einen höheren Level, eine höhere Bedeutung und andere Texte, die ordne ich nach. Also zum Beispiel, vielleicht haben Sie das mal mitbekommen, dann schiebe ich zum Beispiel die Briefliteratur nach vorne und innerhalb der Briefliteratur, insbesondere die paulinische Literatur, und innerhalb der paulinischen Literatur noch insbesondere die Gefangenschaftsbriefe und habe dann quasi einen Kanon im Kanon. Können Sie sich vorstellen, was ich meine? Also ich habe ein Konzentrat und dieses Konzentrat ist aus der Sicht, was ich von außen an die Bibel herangelegt habe, oh, welch große Gefahr, das Nonplusultra und alles andere hat sich nachzuordnen. Das geht dann so weit, dass bestimmte Bibelstellen, die dann in mein System nicht reinpassen, als nicht mehr geltend für bestimmte Heilszeiten gedacht wird. Nach dem Motto, das hat für die Juden damals gegolten und hat für uns heute in der Gemeindeebene dann keine weitere Relevanz und Bedeutung. Das heißt, durch die Hintertür, wohlmeinend durch die Hintertür, habe ich einer internen Bibelkritik zugestimmt. Das fällt vielen gar nicht auf, ist aber trotzdem so. Und hochgefährlich. Ich baue also ein Kanonsgebäude mit ganz gewissen Schwerpunktsetzungen, damit am Ende das rauskommt, was ich am Anfang schon wollte. Und wenn Sie sowas erlebt haben und sagen, nee, das ist für mich ein Verbiegen von Bibel, da fallen Dinge ja raus, die deuten das weg, die nehmen das gar nicht ernst und das in Ihrem Rucksack drin ist, dann werden Sie sagen, also mit sowas möchte ich nichts zu tun haben und ich würde Ihnen fröhlich zustimmen. Vielleicht sagen Sie, nee, das ist alles gar nicht mein Ding. Mein größtes Problem ist, dass bei diesem ganzen Thema der Allversöhnung, ich bin fast fertig, dass bei dem ganzen Thema der Allversöhnung, da wird eine Argumentation herangezogen, die ist aus meiner Sicht nicht gut. Und ich erkläre Ihnen auch, was diese Argumentation ist. Die Argumentation ist dann sehr häufig, dass man sagt, in meiner paradigmatischen Modellorientierung, in meinem Rucksack, Allversöhnung, das ist die Tendenz, das Evangelium so anzupassen, dass es in unserer Kultur angenommen wird. Dass es also quasi empfängertauglich und freundlicher wird. Und zudem, zweite Kritik, ich kann dann sehr stark von meinem Erfahrungsschatz auf den lebendigen Gott schließen. Ich erkläre es Ihnen. Also der eine Gedankengang ist der zu sagen, ich möchte gerne empfängertaugliches Evangelium haben. Das haben wir in vielen Fällen. Und empfängertaugliches Evangelium meint dann so auszusehen, also das Ganze mit dem Gericht und der Hölle, und das ist ja jetzt nicht so toll zu präsentieren, das kommt nicht so soft, nett rüber, das schieben wir zur Seite, das hat eine gewisse Bedeutung gehabt, das hat aber keine Relevanz mehr. Wir wollen, dass der Mensch im 21. Jahrhundert unseren Gott, den wir ja lieben und schätzen, dass der gut rüberkommt. Und da Gott selber nicht so gut rüberkommt, der hat da manche Texte, die kommen jetzt nicht so gut rüber, helfen wir ihm, unserem Gott, dass er heute noch seine Anhänger findet. Ja, sie passen also das Evangeliumsmagnat, hat zu sagen, an. Und was nicht nett ist, Gericht, Trennung, Hölle, Entscheidung, alles wegwischen. Und dann am Ende sagt er, ja, wenn das so ein netter Gott ist, den du mir da anbietest, dann mache ich da auch mit. Das heißt, letztendlich wird dann sogar diese Form von Allversöhnung als missionarisch orientiert verkauft. Ich schaue, dass mein Kind den Spinat isst. Ja, was es sonst ja nicht essen würde. Und deswegen verkaufe ich ihm diesen Jesus und die Bibel in einer abgespeckten Version. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr, die ist auch tatsächlich da, nämlich, dass sie immer wieder Christen begegnen, die dann so argumentieren, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Gott so oder so oder so ist. Ja, also, Sie können es sich nicht vorstellen, dass Gott einen Großteil der Menschheit außerhalb des Heils sein lässt und deswegen in die Gerichte und in die Hölle marschiert. Ich kann mir das als Mensch nicht vorstellen. Und da ich mir das als Mensch nicht vorstellen kann und da ich das auch deswegen meinem Gegenüber nicht zumuten möchte, bin ich, der Mensch, Sie merken schon, wie ich es betone, zu der Erkenntnis gekommen, so kann es nicht sein. Und ich sage das deswegen so deutlich, weil das eine paradigmatische Modellorientierung ist, die ist supermodern. Supermodern. Und die passiert nicht nur bei der Allversöhnung, aber die passiert auch bei der Allversöhnung. Denn der Gedankengang ist ja dann, ich bestimme von meiner subjektiven Seite, vielleicht mit meiner Gruppe, was heute vorstellbar ist. Und das, was heute vorstellbar ist, das wird zur biblischen Lehre und das sagen wir weiter. Sie wissen, das ist der Wahnsinn. Dann sind wir natürlich dem Subjektivismus in allen Schattierungen komplett preisgegeben. Jeder von uns bastelt sich seinen Glauben. Jeder von uns bastelt sich seinen Jesus. Jeder von uns bastelt sich seine Bibel selbst zusammen. Viel Spaß bei der Halbwertszeit. Denn das Ding hält ja nicht lange. Morgen fühlen sie was anderes und können sich was Neues nicht vorstellen oder finden was anderes interessant. Und merken Sie, da ist dem Subjektivismus Tür und Tor geöffnet. Und dieser Gedankengang, dass man manchmal sogar aus liebevoll gemeinter missionarischer Initiative sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, ich kann mir Gott nur so vorstellen, so muss er doch sein. Wenn Sie das als Thema der Anversöhnung sehen, das sind Menschen, die von einem subjektiven Ansatz kommen, sei es so, dass sie den Menschen begegnen wollen oder sie selber haben Probleme, sich Gott anders vorzustellen, dann natürlich müssen wir sagen, das geht gar nicht. Glauben Sie mir, ich bin richtig, wie sagt man so, kleinkariert an der Stelle, richtig pinzig, wenn ich in meinem Laden das mitkriege. Meinem Laden. Also, dass in der Weise hier argumentiert wird von einem Subjektivismus her, das ist etwas, was gar nicht geht. Schlüsselerfahrung. Ich bin ja schon ein paar Jahre hier. Schlüsselerfahrung. 20 Jahre her, schätze ich. Arbeitsgruppe stimmt nicht. Workshop, ich glaube, eine Jugendkonferenz. Junge war, fitte Leute da. Unter anderem waren 2, 3 Studenten aus Gießen da, Theologiestudenten. und diskutierten mit Lahö-Insidern. Ich noch in der Anfangsphase meines Daseins beobachtete das Geschehen und erlebte, wie diese paar Theologiestudenten aus Gießen meine Leute, in Anführungszeichen zu Recht auseinandernahmen. Weil die Argumentation war komplett subjektivistisch. Und wenn wir subjektivistisch argumentieren, von der Art, wie wir meinen, dass ein lieber Gott lieb zu sein hat und was wir als Liebe definieren, da kommen wir in einen solchen Sumpf rein, dass ich so glücklich war, dass ohne dass ich was tun musste, diese Lahö-Leute gegen die Wand gespielt wurden, dass ich dachte, ja, weiter in Gießen, weiter fröhlich so argumentieren, nicht nachlassen, nicht subjektivistisch werden. Vorsicht vor Begründung von Lehre durch Sätze wie, ich kann mir das nicht anders vorstellen oder ich finde, das muss so sein oder anders kann doch Gott gar nicht. Woher weißt du das? Das ist Kern christlichen Glaubens. Was du denkst, ist vollkommen Schnuppe. Zum Glück. Stell vor, du würdest bestimmen, was christlicher Glaube ausmacht. Na dann, Dankeschön. Christlicher Glaube ist unabhängig von Zeit, Geist, Kultur, Menschen, Meinung, Synodalbeschlüssen, sonstigen Kram. Vollkommen unabhängig. Wir haben uns allein und immer wieder zurückzubeziehen auf die Bibel. Das ist unser Offenbarungsgrund. Wir verachten nicht, was in den letzten 2000 Jahren an Dogmenbildung da war. Aber das ist nicht gleichgesetzt der Heiligen Schrift. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Gemeinde Jesu kommt immer wieder zurück. Was steht geschrieben? Dass wir das nicht ohne Filter tun, dass wir das immer in unserer Kultur tun, dass wir es immer in unseren Denkkategorien tun. Ja, natürlich, das ist ja gerade das Thema. All unsere Dogmatik, all unsere Aussagen von Gott aus der Bibel heraus ist immer zeitlich begrenzt, ist immer nur in unseren Denkschemen. Kommen wir genau heute drauf. Aber nie, das obere Dogmatisieren, mein Subjektivismus, daraus ein Dogma machen und dann gucken, welche vier Bibelstellen dazu passen. Sondern immer von unten nach oben. Heilige Schrift, Bildung eines Gedankengebäudes, mit dem ich Jesus nachfolge. Ja? Aber immer wieder zurück, Grundlage ist die Offenbarung. Also wenn das natürlich in Ihrem Allversöhnungskoffer ist, dieser Subjektivismus, dann sage ich, dann haben Sie einen ganz wichtigen Aspekt kennengelernt. Da haben Sie mich sofort mit auf Ihrer Seite. Das darf nicht sein. Es geht nicht um mein privates Wunschkonzert bei dem Thema der Allversöhnung, sonst bin ich auf einem völlig falschen Platz hier angekommen. Ich nenne Ihnen noch ein letztes, dann lassen wir es gut sein für heute und die anderen 15 wissen Sie selber. Also nämlich der Gedankengang, dass Sie sagen, Herr Schäfer, Andreas, oder wie auch immer Sie mich anreden, in meinem Rucksack ist gar nichts. Da ist nichts. Ich muss ehrlich sagen, diesen Rucksack habe ich früher gar nicht ernst genommen. Das kann ich gar nicht. Ich war so christlich sozialisiert, dass ich sage, jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Jetzt muss ich aber sagen, dass es tatsächlich eine ganze Reihe Menschen gibt, die von ihrer geistlichen Biografie her sagen, ich weiß schon, dass das Wort schon nicht. Ich kenne auch die ganzen verschiedenen Lehrirrtümer und Sorgen nicht. Ich habe einfach keine Ahnung. Das ist ein guter Rucksack. Den gibt's, wirklich, den gibt's. Und da brauchen Sie sich gar nicht für schämen. Hängt mit Ihrer Biografie zusammen. Sie sind völlig unberührt von diesem Feld, was zugegeben war, seit 2000 Jahren Gemeinde Jesu bewegt, aber völlig unberührt von dieser Begrifflichkeit bisher Ihr Nachfolgeleben hindurchgelaufen. Gut. Dann gucken wir doch mal, was wir jetzt in diesen leeren Rucksack Allversöhnung an diesem Tag hineintun können. Aber vielleicht ist das Ihr modellorientiertes, paradigmatische Modellorientierung. Gut, reicht das? Ich finde, das reicht. Das reicht. Haben Sie sich gefunden? Ich weiß, ob Sie sich gefunden haben. So ein bisschen sich gefunden haben, wo Sie hängen. Wo Sie sagen, da bin ich so ungefähr zu Hause. Das ist so meine Sorge, mein Feld. Oder Sie sagen, nein, alles gar nicht mein Thema, kannst alles durchwinken. Kommt doch mal wirklich zur Sache. Das ist verschieden, wie wir eben ticken. Was ist denn der Hintergedanke gegangen? Wenn wir ein klein wenig von diesen Koffern, von diesen Rucksäcken, jetzt weitergehen, dann merken wir natürlich, wir sind ja nicht die Ersten. Natürlich sind wir nicht die Ersten, die darüber nachdenken. Wir könnten jetzt mindestens einen Tag ohne Probleme die kirchengeschichtlichen Stationen durchziehen mit unterschiedlichen Allversöhnungsschemata. Ganz verschiedene Art von solchen, die gleich in den Rucksack reingehören, ja, die wir da schon hatten, zu auch interessant, haben wir eine lange Linie, wo immer wieder christliche Theologen, Strömungen, Überlegungen sich mit dem Thema beschäftigt haben. Man fragt sich, warum, und man bekommt ganz schnell eine sehr simple und einfache Antwort. Weil immer wieder in den Texten natürlich die Frage steht, wie ist das geschehene Heil in Jesus Christus zu verstehen für den Einzelnen und für die ganze Welt? Diese Frage, das ist ja eine gute Kernfrage, die beschäftigt doch nicht erst uns. Die war doch von Anfang an da. Wie ist das einmal in Jesus Christus geschehene Heil am Kreuz auf Golgatha? Sind wir uns alle einig? Das einmal geschehene Heil im Kreuz auf Golgatha für den Einzelnen und für die vielen / alle zu verstehen. Und darauf gab es tatsächlich ganz unterschiedlichste Antworten. Diese unterschiedlichsten Antworten, die wir da finden, haben unter anderem eben ein Teil der Texte so verstanden, dass die gesamte Geschichte der Bibel, Vorsicht Begrifflichkeit, ein strenges eschatologisches Dual in sich trägt. Also eschatologisches Dual meint, wir sehen ganz deutlich ein Entweder-Oder, Licht oder Schatten, Leben oder Tod, Himmel oder Hölle, Christus oder nicht Christus, was den Weltausgang, das die eschatologische Perspektive, das Gericht betrifft. Da haben wir eine Fülle von Texten, die das uns deutlich macht. Und wir haben das ja dann auch in der Weise in der Zusammenfassung, von der Zusammenfassung zum Beispiel im Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Wobei der Ausgang dieses Gerichtes im Glaubensbekenntnis nicht thematisiert wird. Aber der letzte Gedankengang ist ein Gericht. Ein Gericht, was die lebende Generation betrifft, aber was eben auch alle schon Gestorbenen betrifft. Das große Gericht aller Menschen, von dem uns die Bibel berichtet. Es gibt ja verschiedene Gerichte, aber dieses große Gericht, von dem die Bibel insbesondere Offenbarung Kapitel 20 dann berichtet. Vor dem neuen Himmel, der neuen Erde in Offenbarung 21. Dieses strenge eschatologische Dual, also am Ende ein Entweder-Oder, führt natürlich dazu, dass ich jetzt die Gruppe bestimme, die gerettet ist. Die bestimme ich jetzt. Und das sind Menschen, die jetzt an Jesus Christus glauben. Da sind wir uns sehr schnell einig. Menschen, die an Jesus Christus glauben, die sind gerettet. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ewiges Leben sind von Qualität, ja. Der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Mein Vers, mit dem ich zum Glauben an Jesus kam. Ja. Klarer Vers. Wow. Ich gehöre zu dieser Gruppe. So. Das ist das eine. Und es entsteht natürlich jetzt etwas Phänomenales. Das können Sie sofort nachvollziehen. Das beschreiben wir in der systematischen Abteilung der Theologie dann so. Es findet eine Prozessualisierung und eine Transformation statt in dieser Gruppe. Denn jetzt fangen sie an zu denken, was ja nicht schädlich ist. Sie fangen an zu denken und sagen, gut, das ist die Gruppe der Geretteten. Das ist ganz klar. Die hier auf der Seite, das sind die, die sich nicht für Jesus entschieden haben. Und die, die auf der Seite, das sind die, die sich für Jesus entschieden haben. Sie denken und denken und sind dann plötzlich auf der Seite Menschen, von denen sie sagen, Mist, kleines Problem, ja, die haben sich nicht entschieden, aber die haben sich ja deswegen nicht entschieden, weil sie vielleicht gar nie was davon gehört haben. Oh, da machen wir eine Sondergruppe. Wir machen eine Sondergruppe, denn das ist ja klar, diese Sondergruppe, Logo, wer sich nicht entscheiden konnte, der muss natürlich unter einer anderen Beobachtung stehen. Und Sie ahnen schon, was jetzt kommt? Ahnen Sie, was kommt? Jetzt kommt, dass Sie sagen, ja stopp mal, langsam. Da gab es ja wahnsinnig viele Menschen vor dem Kreuz. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es auf dieser Erde gab, die nie etwas vom Kreuz gehört haben, rein aus zeitlichen Gründen. Die waren noch, lebten irgendwo, was weiß ich, auf den Bäumen im Badischen und hatten keine Ahnung, ja. von einem Christus. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Aber wir brauchen eine Sondergruppe. Wir brauchen eine Sondergruppe. So. Nächste Sondergruppe, Sie merken Menschen, wo Sie sagen, oh, Vorsicht, wir wissen natürlich jetzt nicht bei Menschen mit einer entsprechenden geistigen Einschränkung, wie wir das definieren können. Also, wie kann ein Mensch dann bewusst Entscheidungen treffen? Wir brauchen eine Sondergruppe. Oh, die ganzen Kinder, die abgetrieben wurden. Ja, Leute, sind wir uns doch schnell einig, wir brauchen eine Sondergruppe. Aber verstehen Sie, gar nicht böse gemeint, sondern merken Sie, selbst in den Theologien, die ein strenges eschatologisches Dual haben, haben sie logischerweise eine Transformation einerseits und eine Prozessualisierung. Das heißt, je weiter sie im Prozess gehen, desto mehr Sondergruppen entstehen, die sie jetzt an ihrem strengen eschatologischen Dual vorbei entweder in so eine Metaebene reinführen, muss Gott was anderes mitmachen. Dafür kann aus unserem theologischen Kopf heraus nicht die gleiche Strenge gelten, wie wir sie ansonsten lehren. Das heißt, selbst bei den strengsten eschatologischen Dualtheologen haben sie Sondergruppen. Und sie können auch viele Sondergruppen erfinden. Die kann ich jetzt Ihnen, muss ich jetzt nicht lassen. Erstaunlicherweise empfindet man dieses Thema, wie soll ich das noch sagen? Insbesondere in der Mission ganz stark. Also in der Mission kommt dieses Thema ununterbrochen auf. Ich sage Ihnen mal, wie das aufkommt. Nämlich Menschen, die ganz bewusst in die Weltmission gehen und dann natürlich dann sagen, was war mit denen, bevor wir kamen? Was war mit denen? Ich komme tatsächlich in ein Gebiet, wo das Wort von Jesus gar nie gehört worden ist und dann geht das so weit, da müssen Sie einmal hören und Sie merken die seelsorgliche Kraft, die da drin steckt und auch Not, die da drin steckt. Ich war auf der einen anderen Missionstagung, wo wir intensiv darüber nachgedacht haben, dass mir dann Missionare sagen, weißt du Andreas, ich kann noch nicht mal mit Freude für die Wiederkunft Jesu beten. Ich sage, ja, warum das denn nicht? Ja, weil dann ist natürlich, dann ist Feierabend. Dann ist aus. Und dann sind die ganzen Menschen, um die ich mich gerade noch so liebevoll gekümmert habe und die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die sind nach meinem strengen eschatologischen Dual, sind raus. Merken Sie, ich will da gar keine Lehre draus bauen, nur damit Sie begreifen, dass man dann anfängt, Sondergruppen zu bilden und sagen, ja, aber meine Gruppe, können wir die vielleicht aus dem rausnehmen, weil für die doch besondere Bedingungen gelten. Und das geht bis ins persönlich-seelsorgerliche hinein. Sie kennen alle die Fragestellung, wo ist mein ungläubiger Ehepartner? Wo ist meine Cousine, die ich so sehr mochte und die jetzt beim Autounfall ganz plötzlich mit 20 gestorben ist, aber die mit dem christlichen Glauben wenig hatte? Aber sie ist ja immer mit mir zusammen gewesen, haben ab und zu auch gute Gespräche gehabt. Reicht das schon für eine Sondergruppe? Verstehen Sie die Not? So, zurück, zu begreifen, dass das in der systematischen Theologie natürlich auch durchgezogen wurde. Also man spricht von einer qualifizierten Differenzierung. Klingt gut, ne? Qualifizierte Differenzierung. Wir müssen das nochmal ein bisschen genauer anschauen, damit wir nicht pauschal alle in einem wohlgemerkten eschatologischen Dual plötzlich alle auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eine qualifizierte Differenzierung. Und Sie können sich vorstellen, sobald so ein Thema aufploppt, haben Sie natürlich jetzt ein Fächer von Überlegungen, von solchen Differenzierungen, wo Leute sagen, ja, das sehe ich auch so. Und der Gegeneinander, das sehe ich da nicht mehr so. Das heißt, das strenge eschatologische Dual trägt in sich logischerweise schon diesen Prozess der qualifizierten Differenzierung. Ganz eindeutig. Und da gibt es x Untergruppen noch mit dazu. Sie wissen das auch, vielleicht Sonderlehren, die Sie gehört haben, wo man dann sagt, nee, dann ist doch fast besser, wir knipsen den Menschen theologisch gesprochen aus. Also es gibt den Menschen, der nur irdisches Leben hat und dann die Annihilation, also die Auslöschung als menschliche Existenz ist dann fast barmherziger als ein Leben in der Gottferne der Hölle. Das heißt, auf die Hintertür kommt durch ein strenges eschatologisches Dual plötzlich auch ein Lehrgut in die Christenheit hinein, wo man denkt, wow, aber es kommt fast mit seelsorgerlicher Überzeugung. Nur, dass Sie mal denken, was alles schon gedacht worden ist. So, wo sind wir denn? Wir sind natürlich jetzt in einem Feld, wo wir miteinander merken, wow, das ist herausfordernd. Was ist das Herausfordernde? Das Herausfordernde, das wir miteinander beschreiben wollen, kann man doch vielleicht am allerbesten so versuchen, deutlich zu machen. Wir erleben, dass das Heil in Jesus Christus geschaffen ist. Und jetzt ist die spannende Frage für uns, dieses Geschenk des Heils, wie habe ich es zu verstehen? Geschieht es für alle Menschen? Geschieht es nur für die Erwählten? Aber das sind sie vor den großen Lehrtraditionen der Reformation. Weil diese Themen, die wir hier behandeln, alle schon vor uns bewegt haben, wurden ganz bestimmte paradigmatische Modelle geschaffen. Also denken Sie an das klassische kalvinistische Modell, ganz klassisch, mit 1000 Abweichungen, aber das klassische. Das können Sie, wenn Sie es googeln wollen, dann ist das die englische Beschreibung für Tulip, ja? T-U-L-I-P. Dann kriegen Sie die 5 Kennzeichen im reformierten Denken. Und dazu gehört unter anderem der Gedankengang, das Heil, das Jesus Christus geschaffen hat in seinem Kreuz, hat eine solche Power, hat eine solche Kraft. Diese Gnade, die da in Christus geschehen ist, ist ja göttlich, die ist ja nicht menschlich. Und einer solchen Power, einer solchen Kraft kann man nicht widerstehen. Das geht nicht. Es ist im Lateinischen diese Gratia irresistibilis, also eine Gnade, der man keinen Widerstand zu leisten in der Lage ist. Das ist eine Power. Gratia irresistibilis. So, das heißt, der Mensch, in Anführungszeichen, muss zum Glauben kommen. Denn die Gnade ist so wahnsinnig stark. Konsequenz im kalvinistisch reformierten System ist dann muss ich, damit ich den Erwählungsgedanken festhalten kann, das Heil im Radius seiner Bedeutung einschränken. Logisch? Logisch. Wenn das Heil auf jeden Fall wirksam ist, gratia irresistibilis, ich aber durch ein weiteres theologisches System von der begrenzten Zahl der Erwählung ausgehe, dann muss ich es einschränken. Und so kommt in der reformierten, kalvinistisch reformierten Linie der Gedankengang der Wirksamkeit und des Geschehens des Heils nur für die Gruppe der Erwählten. Logischerweise habe ich aber jetzt Probleme in manchen Bibelstellen. Zum Beispiel mit Johannes 3,16. Wie heißt es da? Also hat Gott die Erwählten geliebt und dafür gab er seinen Sohn, damit all die Erwählten und Glauben, nein, der Kosmos. Ich habe Schwierigkeiten mit Johannes 1,29. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünden der Erwählten trägt. Ah, merken Sie, wie es beißt? Er ist Johannesbrief, er ist nicht allein gestorben für unsere Sünden, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. Und jetzt merken Sie, was jetzt passiert ist. Ich will nichts verachten, bitte nicht falsch verstehen. Das ist gar nicht unser Sinn heute. Keine Diffamierung, keine Verachtung, kein Lächerlichmachen, gar nicht der Sinn. Jetzt werde ich natürlich in der paradigmatischen Modellorientierung, die ich jetzt getroffen habe, 5 Kriterien reformierter kalvinistischer Lehre, alle Bibelstellen so lange bearbeiten müssen, bis sie passen. Ich war gestern Abend neu fasziniert, was für eine Fähigkeit der deutsch-akademische Verstand hat. Das ist Wahnsinn, wie viele Unterüberlegungen da sind, um eine Bibelstelle, an die ich mich halten will, in meiner paradigmatischen Modellorientierung, aber die mir zuwider ist zu meinem Paradigma, ich so bearbeite, dass sie stimmig wird. Das heißt, in dem Modell haben wir eine Einschränkung des Heils allein auf die Gruppe der Erwählten. Im anderen Modell haben wir es dann so, dass wir sagen, nein, wir müssen das offen lassen. Keine Gratia irresistibilis, in dem dogmatisch Hardcore sind. Wir haben ganz stark auch den anderen Akzent zu bedenken, der Mensch muss sich entscheiden. Und an der Entscheidung des Menschen hängt es, ob er nun bei der gleichen Gruppe der Gerettet ist oder nicht. Wir müssen also ein anderes Modell bilden. Dann ist das Heil so verstanden, das Heil ist zwar geschehen für alle, aber bei wem wirkt es nur? Wo wirkt es nur? Bei denen, die sich entscheiden. Das heißt, dann wäre der Gedankengang der, Wirksamkeit des Heilsgeschehen in Jesus Christus entsteht erst im Augenblick der menschlichen Entscheidung. Wird Ihnen nicht ein bisschen gruselig? Denn das bedeutet ja was? Dass Sie als Mensch etwas in Kraft setzen, was theologisch gesprochen überhaupt nicht in Ihrer Hand ist. Denn Ihr zum Glauben kommen liegt ja in wem? In Christus. Und jetzt haben Sie wieder, merken Sie? Ah, Mist. Und jetzt sind Sie genau in der Grundproblematik, damit Sie verstehen, wo die Grundproblematik ist. Und wir denken ganz wenig über diese Grundproblematik nach. Wir sind ja in gewissen Settings drin, paradigmatische Modellordnung. Wir können jeden Tag das Evangelium neu überlegen. Und deswegen laufen wir in gewissen Strömungen mit. Spüren ab und zu mal, es knirscht, aber weiter. Und der Gedankengang, der immer wieder dann aufkommt, kann man dann tatsächlich so versuchen hinzukriegen. Das Heil ist dann absolut im Angebot bei der einen Variante, aber nur relativ im Vollzug. Und die Relativität des Vollzugs liegt bei wem? Beim Menschen. Oder auf der anderen Seite setze ich, nee, das Heil ist absolut im Angebot, aber da nicht all das Heil annehmen, muss ich das Heil, die alle Größe verkleinern. Und diese Problematik, die haben wir. Da sind wir drin. Das heißt, wir sind gar nicht in einem Randthema. Wir sind in einem grundsätzlichen Thema, das tatsächlich in vielen theologischen Strömungen bis heute drin ist. Bis heute. Und damit wir miteinander uns klar sind, das ist nicht etwas, was erst wir gemerkt haben. Das haben wir immer wieder gemerkt. Wie ist das denn zu verstehen? Ich habe also vor meinem inneren Auge drei Räume, die entstehen, die in meinem Denken, wenn ich die biblische Offenbarung ernst nehme, bedacht werden müssen. Ich muss die Dimension des Heils in Jesus Christus klarkriegen. Ein Heil, das für alle geschaffen ist, was in Souveränität allein in der Hand des lebendigen Gottes liegt. Heil hat mit mir erst einmal nichts zu tun. Ich verfüge nicht über das Heil. Ich kann es nicht schaffen. Ich bin dafür nicht kompatibel. Es ist außerhalb von mir. Theologische Beschreibung von mir ohne Christus ist Tod in Sünden. So, eine Welt. Ich bin vollkommen passiv. Zweite Welt. Ich bin hochaktiv. Die ganze Bibel spricht von der Verantwortung des Menschen, spricht von seiner Entscheidungsbefugnis, hat in sich drin diesen missionarischen Impetus, sagt Ja zu Jesus und setzt mich, einen Menschen, in einen aktiven Zustand. Wie kann ich diese Welten miteinander klarkriegen? Wie kann ich sie klarkriegen? Und dieses Verstehen, das war immer schon eine Problematik, immer schon. Und jetzt kommen wir an biblische Texte heran, das passt jetzt genau noch so hin bis an die Mittagsecke. Jetzt kommen wir an biblische Texte heran, die uns das sehr deutlich machen, wo diese Thematik liegt. Und einer der ganz wichtigen Texte ist natürlich im Römerbrief zu finden. Und ich möchte Ihnen zumindest noch im Römerbrief die Problematik deutlich machen. Und dann steigen wir da nach dem Mittagessen voll ein. Denn im Römerbrief erfahren wir im 5. Kapitel ab Vers 12 eine hochinteressante Darstellung von Paulus über das Evangelium. Und bei dieser Darstellung von Paulus über das Evangelium sagt nun Paulus, ich erkläre Ihnen nach dem Mittagessen den Vorlauf, jetzt nur Vers 17 und 18, wenn wegen der Sünde des einen, das ist Adam, wenn wegen der Sünden des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, nämlich durch Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Wow! Und Sie können sich vorstellen, der Satz, der hat natürlich eine Wahnsinnswirkungsgeschichte gehabt. Aber, Vorsicht, inzwischen sind wir geübt, wir haben ja alle unsere paradigmatische Modellorientierung. Und glauben Sie mir, auch jeder Exeget, auch ich, keine Sorge, geht immer mit einer paradigmatischen Modellorientierung auch an biblische Texte heran. Und dann kommt er an solche biblischen Texte heran und entdeckt natürlich im Vollzug, oh, jetzt wird es aber spannend. Denn zu dem Text passt meine paradigmatische Modellorientierung nicht. Und deswegen lese ich jetzt Ihnen, damit Sie ein bisschen Geschmack dafür kriegen, aus zwei Kommentaren des Römerbriefs von zwei theologischen Richtungen, die jetzt ganz bestimmt nicht Lahue-kompatibel sind, entsprechende Sätze vor. Ich leihe diese Kommentare auch nie Menschen aus. Also, das heißt, hier ist der klassische Kommentar von Ernst Käsemann. Und Ernst Käsemann sagt seinem Römerbrief zu Römer 5, allerdings stellt gerade dieser Skopus, das ist dieser Text, vor ein Problem. Problem? Ich erkenne ein Problem, sagt der Exeget. Warum? Exegetisch ist es kein Problem. Aber systematisch ist es ein Problem. Wieso? Wird hier nicht die Hoffnung auf die allgemeine Apokatastasis laut? Oh, Erkenntnis des Exegeten. Denn er schreibt dann, so gewiss die Glaubenden gemeint sind, wird doch nicht bloß von ihnen gesprochen. Und nichts rechtfertigt die Annahme, dass sie für Paulus am Ende allein übrig bleiben. Gemeinsam ist all den Stellen, Römer 11, 32, 1. Korinther 15, 22 und dieser Stelle, dass nach ihnen allmächtige Gnade ohne eschatologischen Universalismus nicht denkbar ist. Verstanden? Nee. Also, all diesen Stellen ist deutlich abzuspüren, dass allmächtige Gnade nicht denkbar ist, ohne dass ich am Ende zu einem letztzeitlichen Heilsuniversalismus gelange. So, soweit der Exeget mit leichter systematischer Irritation. Fazit des Textes, das erscheint uns doch eine problematische Ausdrucksweise des Paulus zu sein, die wir kaum ohne Sachkritik hinnehmen können. Wow, ich fand das so scharf in diesem Kommentar, so ehrlich. Ist das ehrlich? Das ist ehrlich. Also das, was da geschrieben steht, sagt der Exeget, kann nicht sein. Denn das passt nicht in meine paradigmatische Modellorientierung. Ohne Sachkritik kann ich das nicht hinnehmen. Ist das nicht stark? Ich fand das stark. Selten so ehrlich. Also ganz ähnlich, auch eine interessante Anmerkung, ähnlicher Theologe, den ich niemandem weitergebe. Bultmann sagt, nach logischer Konsequenz müssten nach Christus alle Menschen das Leben erhalten. Satz des Exegeten. Nächster Satz des Exegeten, natürlich meint das Paulus nicht. Ist das nicht stark? Ich finde das so stark, weil ich fühle mich ertappt in meiner eigenen Denke. Ich lese einen Text, sage, ach ja, interessant, das heißt ja. Und dann kommt die paradigmatische Modellorientierung, nein, das kann das nicht heißen. Statt zu sagen, stopp, ich muss, glaube ich, meine paradigmatische Modellorientierung mal aufmachen. Ich muss meinen Rucksack aufmachen. Ich will doch gar nicht gegen die Schrift sein. Wenn uns irgendwas heilig ist in diesen Gemäuern, dann Gottes Offenbarung. Wenn wir irgendwas mir wichtiger ist als alles andere, dann die Sätze, die er uns gesagt hat. Aber Herr, mein Gott, meine paradigmatische Modellorientierung steht mir in der Wahrnehmung der Texte im Weg. Wo ist mein Denkfehler? Wo stehe ich mir mit meinem System im Weg? Das ist doch die Frage. Was mache ich falsch? Wo darf ich anders denken? Wo sind die Denkhilfen für mich, ohne dass ich Offenbarung aufgebe, aber dass ich auch nicht paradigmatische Modellorientierung höher werte als Offenbarung? Sätze wie, das meint Paulus ja nicht, oder das kann man ohne Sachkritik nicht hinnehmen, machen mich natürlich extrem nervös. Dann würde ich sagen, nee, das will ich nicht. Ich will keine Sachkritik an der Bibel üben. Ich will nicht sagen, was Paulus sagen darf und was nicht. Das bestimme nicht ich. Sondern ich möchte gucken, was gibt mir die Bibel vor und woran reibe ich mich, ich und sie sich immer und immer wieder, wenn ich an dieses Thema herangehe, wie hier an Römer 5. Und Sie ahnen schon, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen Römer 5 lesen. Wir müssen Römer 5 lesen. Und das tun wir nachher. Römer 5, 12 verfolgen, können Sie alle Ruhe lesen zwischen Reis und Fleischstückchen. Und dann können wir wahrnehmen und verstehen, wo hängen wir. Und ich sage es mal so, welche paradigmatischen Modellorientierung wollen wir liegen lassen? Und welche, ich gebe es sofort zu, welche neue paradigmatische Modellorientierung hilft uns weiter. Denn dass wir wiederum logischerweise in ein Modell einsteigen, ist ja klar. Nur es soll ein Modell sein, wo wir sagen, das hält uns die Offenbarung in einem angemessenen Raum und führt nicht zur Sachkritik und führt nicht dazu, dass ich subjektivistisch bestimme, was Paulus heißt. Gibt es da ein entsprechendes Modell, mit dem ich wieder denken kann, biblisch denken kann? Und das ist jetzt wie beim Cliffhanger. Also Fortsetzung, 13 Uhr.